Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, guten Morgen. Dänemark hat die Wehrpflicht für Frauen beschlossen. Warum und wie das im Land ankommt, besprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin. Außerdem beschäftigen uns zwei Wahlen. In der Slowakei ist die Präsidentschaftswahl von Fake News geprägt. Und in Bulgarien geht es um die Frage, ob es die 6. Neuwahlen innerhalb von 3 Jahren gibt. Die NATO-Beitritte von Finnland und Schweden haben es gezeigt und auch das 100 Milliarden Euro Versprechen an die Bundeswehr. Viele EU-Staaten rüsten seit dem russischen Angriffskrieg auf. Jüngstes Beispiel ist Dänemark. Dort hat die Regierung den Verteidigungsetat um 5 Milliarden Euro erhöht und auch Frauen werden künftig zur Wehrpflicht eingezogen.
Und so forslår vi en fuld ligestilling mellem kønnene. Vi bryster også jo gerne af, at vi har et ligestillet Danmark, men det er eksempelvis kun danske mænd, der har pligt til at møde på Forsvarets dag.
So hört sich die Begründung von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf Dänisch an. Es gehe ihr um die volle Gleichstellung für die Geschlechter, denn damit rühme sich Dänemark zwar gerne, aber bislang waren eben nur die Männer wehrpflichtig, hat sie da gesagt. Julia Weschenbach ist unsere Korrespondentin in Dänemark. Wie genau kam es denn jetzt dazu, dass die Wehrpflicht für Frauen beschlossen wurde?
Ja, das sind Pläne der Regierung, die aber eine ganz breite Unterstützung im Parlament haben. Dänemark ist zum einen wie andere europäische Länder auch der Ansicht, dass es in der aktuellen Sicherheitslage nicht reicht, wenn nur Männer den Wehrdienst machen. Beim Militär gibt es einen großen Personalmangel, dem so auch entgegengewirkt werden soll. Aber es war laut der dänischen Regierung eben auch eine Entscheidung, um Frauen und Männer in diesem Bereich gleichzustellen.
Und wie kommt das in Dänemark an? Also was sagen die Leute, vor allen Dingen die Frauen dazu?
Da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, aber viele finden es tatsächlich ganz natürlich, also im Sinne der Gleichstellung, dass künftig auch Frauen Wehrdienst machen sollen. Das gibt es ja auch schon in Schweden und Norwegen und man orientiert sich da auch sehr stark an den nordischen Nachbarländern. Heute werden jedes Jahr so um die 4.700 junge Menschen eingezogen, künftig sollen es dann 5.000 sein. Also es sind nicht wahnsinnig viel mehr, aber dafür sollen sie ja auch länger Wehrdienst machen, um das Militär operativ schnell unterstützen zu können.
Sie haben es schon gesagt, es geht bei der Reform nicht nur um die Wehrpflicht für Frauen, sondern die Wehrpflicht soll auch verlängert werden von 4 auf 11 Monate. Wie ist Dänemark denn darauf vorbereitet?
Ah, nur so halb gut leider. Also beim Militär herrscht ein ziemlicher Personalmangel und vor allem in den Reihen derjenigen, die diese Wehrpflichtigen dann ausbilden sollen. Die haben sich jetzt schon mehrfach in den Medien geäußert. Die sagen, für die Ausbilderinnen und Ausbilder bedeutet das jetzt mehr Arbeit. Und da gibt's schon Stimmen, die sagen, das können wir gar nicht stemmen. Wir sind eh schon zu wenige und die Qualität der Ausbildung, die wird dann darunter leiden. Außerdem heißt es gibt auch nicht genug Material und Räumlichkeiten. Also da ist noch einiges zu tun.
Zu diesem gesamten Paket gehört auch, dass der Verteidigungsetat um 5 Milliarden Euro erhöht wurde. Geht es da also auch um eine ganz grundsätzliche Aufrüstung des Militärs in Dänemark?
Ja, also man will den NATO-Zielen entsprechen, man will aber auch das eigene Land stärken vor dem Hintergrund der veränderten Sicherheitslage in Europa. Also Dänemark hat ja auch in großem Umfang an die Ukraine gespendet und selbst aber in den Jahren davor zu sehr abgerüstet, sagt Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Und auch da will man jetzt also wieder gegensteuern.
Ich möchte mit Ihnen noch auf ein anderes Land schauen. Sie haben Schweden nämlich schon angesprochen. Und Schweden hat, was die Wehrpflicht angeht, eine ganz ähnliche Geschichte wie in Deutschland die jüngere Geschichte ist. Deutschland hat die Wehrpflicht ja 2011 ausgesetzt. In Schweden war das 2010 der Fall. Aber dort ist die Wehrpflicht eben inzwischen wieder eingeführt worden. Warum das?
Ja genau, Schweden hat die Wehrpflicht 2017 so langsam wieder eingeführt nach einem Beschluss der Regierung und das hat ganz ähnliche Gründe wie die Stärkung der Wehrpflicht in Dänemark jetzt, also die veränderte Sicherheitslage, aber eben schon nach der Annektierung der Krim 2014 und ganz praktisch auch der Personalmangel im Militär, also die Freiwilligenarmee, die es nach der Aussetzung der Wehrpflicht in Schweden dann ausschließlich gab, die war nicht sonderlich beliebt und jetzt will auch Schweden perspektivisch mehr Wehrpflichtige ausbilden als bislang. Künftig sollen es rund 10.000 junge Menschen sein.
Darauf guckt auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er war im März in Stockholm zu Besuch und hat da gesagt, dass er speziell für dieses schwedische Wehrpflichtmodell Sympathien hat. Was genau hat er damit gemeint? Also was ist das schwedische Modell?
Ja, erstens die Tatsache, wie ich es eben schon kurz angesprochen hatte, dass sowohl Männer als auch Frauen Wehrdienst leisten müssen. Und zwar funktioniert es in Schweden so, dass zum 18. Geburtstag quasi alle jungen Menschen Post von der Musterungsbehörde bekommen. Die müssen dann erstmal einen Fragebogen ausfüllen. Und von denen, die diesen Fragebogen ausgefüllt haben, wird dann ungefähr ein Drittel zur Musterung eingeladen und da wird dann nochmal ganz stark ausgesiebt. Es werden also alle angeschrieben, aber nur ein ganz kleiner Teil wird dann tatsächlich ausgewählt. Und dann, und das ist auch was, was Pistorius genannt hat, dann gibt's noch die allgemeine Dienstpflicht. Das ist was Besonderes in Schweden, denn nicht nur wer beim Militär ist, sondern alle Menschen, die in Schweden leben, die müssen zur Verteidigung des Landes beitragen, wenn es nötig ist. Und das gilt auch für Ausländer. Also das gilt zum Beispiel auch für mich, die ich hier lebe. Zum Beispiel ist es dann im Kriegs- und Krisenfall, indem man in gesellschaftlich wichtigen Jobs weiterarbeitet, also im Gesundheitswesen, in der Stromversorgung, in der Kinderbetreuung. Und ja, das gilt eben für alle. Und da hat Pistorius auch schon gesagt, dass er das begrüßen würde.
Julia Weschenbach war das, unsere Korrespondentin für Dänemark und Schweden mit Informationen über die Wehrpflicht dort. Vielen Dank. In der Slowakei sind am Samstag Präsidentschaftswahlen und verändern wird sich auf jeden Fall etwas. Die aktuelle Präsidentin, die liberale Bürgerrechtsanwältin Susanna Čaputová, tritt nämlich nicht wieder an, auch wegen Anfeindungen gegen sie und ihre Familie. Chancen werden aktuell vor allem dem Lager rund um die Regierungspartei von Robert Fico eingeräumt. Politisch könnte sich der russlandfreundliche Kurs der Slowakei damit verfestigen. Marianne Allweis berichtet über den Wahlkampf.
Die Musik klingt nach einem harmlosen Schlager, doch dieses Video ist eine politische Provokation, die der Vizechef des slowakischen Parlaments ins Internet stellt. Luboš Blaha zeigt sein neues Arbeitszimmer und ersetzt als erstes die EU-Flagge durch eine slowakische. Dann landet das Porträt der scheidenden slowakischen Präsidentin im Schrank.
I have the full right to make this gesture.
Ich habe absolut das Recht zu dieser Geste, sagt Blaha ein halbes Jahr danach. Ich weigere mich, die neoliberale Susanna Čaputová in meinem Büro zu sehen. Hier hängt stattdessen mein großes Vorbild, der Held aller Linken und der nationalen Befreiungsbewegung Che Guevara. Der kubanische Revolutionär habe den amerikanischen Imperialismus bekämpft. Die slowakische Präsidentin dagegen sei die Sprecherin Washingtons, erzählt der 44-jährige Politiker in Bratislava. Der promovierte Neomarxist Blaha gehört der Smer-Partei von Premierminister Robert Fico an. Die hat die Parlamentswahl im vergangenen Herbst knapp gewonnen, mit Kritik an der EU, der Ukraine und pro-russischer Rhetorik.
What is pro-Russian on wanting?
Was ist pro-russisch daran, dass wir Frieden wollen? Wir wollen keine neuen Toten in der Ukraine. Wir wollen keinen atomaren Dritten Weltkrieg. Das ist ein Stellvertreterkrieg von Amerikanern gegen Russen. Wir stehen auf keiner Seite. Wir wollen nur den Frieden in der Slowakei bewahren. Mit dieser Haltung vertritt Blaha rund eine Hälfte der slowakischen Gesellschaft, erklärt der Soziologe Michael Waschetschka.
This country is the most anti-Western of all Central European.
Dieses Land ist von seinen Einstellungen her das anti-westlichste der Region, das anti-amerikanischste und das pro-russischste vor Ungarn und Bulgarien. Vor dem Krieg in der Ukraine war Putin in der Slowakei beliebter als in Russland.
Russia itself.
Die Slowakei war jahrhundertelang ein Agrarland, immer bestimmt von fremden Eliten. Den Aufstieg hat der slowakische Faschismus gebracht und dann vor allem der Kommunismus, besonders nach der sowjetischen Okkupation im Jahr 1968. Das Vertrauen in die junge Demokratie ist gering, das Misstrauen in sogenannte Mainstream-Medien dagegen groß.
Russian Propaganda.
Daher richtet sich russische Propaganda direkt an die Slowakei. Im hybriden Krieg Russlands folgt die Slowakei als Ziel gleich hinter der Ukraine. Das ist auch kein Wunder, denn sie ist das schwächste Glied in der Kette des Westens.
The so-called West.
Kreml-freundliche Narrative werden in der Slowakei in erster Linie von Politikern verbreitet und dadurch legitimiert. Vor allem von Mitgliedern der aktuellen Regierung, ganz besonders auf Facebook. Dieses soziale Netzwerk ist für viele Slowakinnen und Slowaken die Hauptinformationsquelle. Mehr als 40% der Inhalte sind politisch. Der viel zu vertraute Luboš Blaha war dort lange der erfolgreichste Politiker, bis er im Jahr 2022 gesperrt wurde, wegen wiederholter Verstöße gegen die Richtlinien zu Hass und Hetze.
Facebook
in der Slowakei ist nicht nur toxisch und gefährlich, es ist mitverantwortlich für die schreckliche politische Lage in diesem Land. Mark Zuckerberg ist mitverantwortlich für das Ausscheren der Slowakei aus dem westlichen Konsens. Die einzige Gegenwehr überhaupt kommt aus Brüssel. Aber zu spät für die Slowakei. Selbst der damalige slowakische Regierungschef hatte sich wegen des pro-russischen Propagandaprofils von Blaha beschwert. Doch erst als ein US-Abgeordneter intervenierte, wurde Facebook aktiv. Von der EU erhoffen sich Beobachter weiterhin klare Worte, auch gegen den pro-russischen Kurs von Premier Fico. Sollte sein Koalitionspartner bei der anstehenden Präsidentschaftswahl gewinnen, dürfte er es noch leichter haben, befürchtet die Journalistin Beata Balogova.
Robert Fico
ist eine der größten Bewährungsproben für die EU. Er ist zwar Premierminister eines kleinen Landes, aber wenn er es nach Viktor Orban noch einmal schafft, einen Rechtsstaat zu zerstören und die Pressefreiheit einzuschränken, dann zeigt das wirklich, dass die EU keine Mittel hat, ihre Werte zu verteidigen.
To stand up for its own values.
Der Bericht unserer Korrespondentin Marianne Alweis. Ja, und obwohl der Partei von Robert Fico gute Chancen eingeräumt werden, ist eine Stichwahl am 6. April wahrscheinlich. Wir informieren Sie hier im Deutschlandfunk natürlich weiter. Stellen Sie sich vor, es würde in Deutschland eine Regierungskrise geben, die so eskaliert, dass klar ist, entweder muss es Neuwahlen geben oder die gewählten Parteien schaffen es, sich ohne Neuwahlen auf eine neue Regierungskoalition zu einigen. Das ist aktuell der Fall in Bulgarien. Dort hat sich gestern Abend die Außenministerin Maria Gabriel vor laufende Kameras gestellt und erklärt, die Krise sei gelöst, sie werde die neue Regierungschefin und auch ihre Minister stünden fest. Das Problem, ihre Koalitionspartner hatte sie in diesen Plan offenbar nicht eingeweiht. Die sagten kurze Zeit später nämlich, dass sie Gabriels Plan nicht kennen und mitmachen würden sie auch nicht. Ein ziemlich großes politisches Debakel, so viel ist klar, und dabei steht viel auf dem Spiel. Nämlich, ob durch eine neue Regierung die 6. Neuwahlen innerhalb von 3 Jahren in Bulgarien verhindert werden können. Silke Hane berichtet.
Das Chaos scheint perfekt, die Regierung in Sofia komplett zerstritten. Dabei hatte es am Dienstagnachmittag noch so ausgesehen, als wäre der seit Wochen dauernde Streit um Minister und andere Posten vom Tisch. Die Vizepremier und Außenministerin Maria Gabriel legte dem Staatspräsidenten eine Kabinettsliste vor. Zu diesem Zeitpunkt kann Bulgarien nicht in Neuwahlen geschickt werden. Wir tragen Verantwortung. Deshalb habe ich eine Regierung vorgeschlagen, in der es keinen einzigen unbekannten Namen gibt. Sie besteht aus Leuten mit Parlaments- und Führungserfahrung. Darunter Gabriel selbst, sie will Premierministerin werden. So war es im Juni auch mit den anderen beiden Parteien in der Regierung vereinbart worden. Die heißen Demokratisches Bulgarien und Wir setzen den Wandel fort. Nicht vereinbart worden war aber, ob außer dem Premierposten auch andere Ämter neu besetzt werden sollen. Gabriel hat das nun vor. 6 neue Minister stehen auf ihrer Liste. 4 davon hat sie ihrer Partei GERB zugeschlagen. All das aber trotz wochenlanger Verhandlungen offenbar im Alleingang. Denn am Abend verkündeten Gabriels bisherige Regierungspartner, sie seien übergangen worden. Der scheidende Premierminister Nikolai Denkov. Die heute vorgeschlagene Zusammensetzung des Kabinetts ist nicht mit dem Verhandlungsteam von Wir setzen den Wandel fort, demokratisches Bulgarien abgestimmt. Das ist der Entwurf von GERB. Nicht wenige der als Minister nominierten Personen haben ihre Zustimmung zur Teilnahme an einem solchen Kabinett nicht gegeben. Ich selbst habe nie zugestimmt, in einem Kabinett mit dieser Zusammensetzung mitzuarbeiten. Denkov soll laut Gabriels Plan Vizepremierminister werden. Seine Äußerungen legen nahe, dass daraus nun nichts wird. Das Vertrauen zwischen den ohnehin zerstrittenen Regierungsparteien scheint endgültig zerstört. Der Co-Vorsitzende der Antikorruptionspartei Wir setzen den Wandel fort, Kirill Petkov, griff Maria Gabriel gestern gar persönlich an. Sie hat heute gezeigt, dass sie nicht die Eigenschaften hat, um Premier zu sein. Dafür muss man über grundlegende Integrität, Mut und Führungsfähigkeiten verfügen und darf sich nicht verbiegen. Sie tut mir leid. Petkovs Partei war die Regierung mit Maria Gabriels GERB-Partei nur ungern eingegangen. Denn das zentrale Versprechen von Wir setzen den Wandel fort war lange Jahre, niemals mit GERB zu regieren. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe gegen die Partei und vor allem ihren Vorsitzenden Bojko Borissow. Er war zwischen 2009 und 2021 mehrfach bulgarischer Regierungschef. In dieser Zeit soll er unter anderem EU-Geld veruntreut haben. Für das Antikorruptionsbündnis von Wir setzen den Wandel fort und der Partnerpartei Demokratisches Bulgarien ist Borissow daher ein rotes Tuch. Und für Finanzminister Asim Vassiljev scheint Maria Gabriel inzwischen mit Borissow auf einer Stufe zu stehen. Ohne meine Zustimmung, als Minister in ein Kabinett aufgenommen zu werden, ist ein absoluter Skandal. Eine Verhöhnung von allem, wofür wir als Rechtsstaat kämpfen. Es zeigt, dass Frau Gabriel nicht mehr Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. Vielleicht das neueste und schönste Gesicht der Mafia in Bulgarien. Wir setzen den Wandel fort und demokratisches Bulgarien forderten den Staatspräsidenten und den Parlamentspräsidenten dazu auf, eine Abstimmung über das neue Kabinett im Parlament zu verhindern. Staatspräsident Rumen Radev hat schon abgewunken, der Parlamentspräsident, ein GERB-Mann, hat sich noch nicht geäußert. Die zerstrittenen Parteien signalisierten indes eine gewisse Bereitschaft, weiter zu verhandeln, denn Neuwahlen würden an der verfahrenen Lage in Bulgarien wohl kaum etwas ändern. Auch andere Parteikonstellationen waren in den vergangenen Jahren nach kurzer Zeit gescheitert.
Ja, und darüber, wie es weitergeht, ob die Regierungsbildung also noch gelingt, wird in diesen Minuten im bulgarischen Parlament diskutiert. Silke Hane berichtete über den Stand bis hierhin. Das war Europa heute. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören.